In dieser Folge der LinkedIn Lounge sprechen Marina Zayats und ich mit Hannah Panidis über respektvolle Kommunikation. Wir sprechen im Detail darüber, wie ich respektvolle Kommunikation erlernen kann, was es zu beachten gibt im persönlichen Gespräch oder auch im digitalen Austausch hier auf LinkedIn. Plus, es gibt ganz, ganz viele praktische Tipps für dich, die du mitnehmen kannst. Deswegen wünschen wir dir viel Spaß bei der Folge. Jetzt geht's los. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Geschäftsführer von Schaffensgeist, Co-Geschäftsführer von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung für souveräne Kommunikation, vor allen Dingen im digitalen Raum, wie beispielsweise LinkedIn. Was ist diese souveräne Kommunikation eigentlich? Das ist ja manchmal, klingt so ein bisschen wabbelig. Unter souveräner Kommunikation verstehen wir, das Richtige richtig zu sagen, beziehungsweise zu schreiben. Das heißt, wir wissen genau, an wen wir uns wenden. Wir wissen, was wir schreiben sollen. Wir wissen auch, in welcher Tonalität wir da schreiben sollen. Zu dieser Souveränität gehört Respekt ganz, ganz stark dazu. Und deswegen haben Marina und ich auch schon häufiger in diesem Podcast gesprochen, wie ich kommuniziere. In den Kommentaren beispielsweise, in den Direktnachrichten, in meinen Beiträgen, aber natürlich auch immer öfter im richtigen Leben, auf Business-Events, auf Konferenzen und dergleichen oder auch unter Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, das Thema Respekt spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und heute in dieser Folge wollen wir da nochmal wirklich mit einer Lupe drauf schauen, wie ich respektvoll kommunizieren kann. Marina und ich haben da schon viel Wissen in diesem Podcast reingesteckt, aber heute haben wir uns dafür nochmal eine, wenn nicht sogar die führende Expertin zum Thema respektvolle Kommunikation in den Podcast eingeladen, hier in die LinkedIn Lounge, nämlich die Hannah Panidis. Und Marina, wie seid ihr zueinander gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, tatsächlich war das 2022. Da waren wir beide bei Renewo Bonus. Hanna, du hattest damals die Respekt-Trainer-Ausbildung bei ihm absolviert und ich durfte damals einen Vortrag halten und damals fand ich das extrem faszinierend, was alles eigentlich in respektvolle Kommunikation reingehört. Und ich vermute vielleicht auch, dass viele Menschen bei respektvoller Kommunikation denken, ja, respektvoll bin ich. Aber ich glaube, wir werden heute im Podcast vielleicht noch ein oder andere Stolpersteine finden, in die wahrscheinlich jeder von uns auch tritt, obwohl er oder sie sagen würde, ich bin doch eigentlich schon sehr respektvoll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich dich vor einem Monat quasi wiederentdeckt, nämlich durch deinen wunderbaren Podcast über den Denkraum, wo du sehr spannende Gäste einlädst und eben auch über respektvolle Kommunikation, über Begegnungsqualität sprichst und viele weitere spannende Themen. Ich habe den Podcast ganz schön gesuchtet und freue mich, dass du heute hier bei uns bist und wir natürlich auch nochmal an dich ein paar weitere Fragen stellen können. Normalerweise bist du ja die Interviewerin und heute freue ich mich sehr, dass wir dich interviewen dürfen. Und jetzt haben wir viel vorerzählt. Hanna, stell dich doch gerne auch nochmal vor. Und vielleicht auch nochmal die Frage an der Stelle, was findet man vielleicht nicht auf deinem LinkedIn-Profil?
Ja, vielen Dank, Thomas und Marina, für eure kurze Vorstellung und für die Einladung vor allem in euer Podcast-Format. Ich bin da total neugierig jetzt drauf, weil, wie du sagst, Marina, normalerweise bin ich in der Situation, dass ich Fragen stelle und heute darf ich mal eure beantworten und dann auch noch zu einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt, nämlich das respektvolle Miteinander. Da bin ich jetzt schon seit einigen Tagen in Vorfreude und genau zu mir. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Im Grunde habt ihr das schön zusammengefasst. Die respektvolle Kommunikation ist mein Herzensthema. Das ist das, was ich in die Welt bringen möchte, wo ich sage, das ist vielleicht der Beitrag, wo ich, naja, vielleicht die Welt ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber zumindest mein Umfeld und so die Umgebung, in der ich mich bewege, ein kleines Stückchen besser machen möchte. Und mit besser ist eben genau das gemeint, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir freundlich sind, dass wir wohlwollend mit anderen umgehen und dass wir eine Kommunikation an den Tag legen, beruflich und privat, die uns alle weiterbringt. Also wo wir dann aus einem Gespräch rausgehen und sagen, boah, das hat sich jetzt irgendwie gelohnt zu sprechen, weil wir sind unserem Ziel ein Stück weitergekommen oder wir haben Ideen bekommen von jemandem oder wir sind einfach nur inspiriert, weil wir einen guten Gedanken aufschnappen konnten. Und es darf dann auch mal sein, dass man sich auch mal kontrovers auseinandersetzt. Es darf auch mal sein, dass man sich streitet. Das gehört auch mit dazu. Und dann aber eben, und das wäre mein Anliegen, dass man das auf eine Art und Weise macht, dass man sich danach eben wieder in die Augen schauen kann und nicht die Beziehung völlig angeknackst ist. Und genau, das versuche ich in die Welt zu bringen. Und beruflich hast du schon gesagt, Marina, ist der Hintergrund, dass ich ausgebildete Respekttrainerin bin. Und als solche bin ich eben auch unterwegs als vor allem Führungskräftetrainerin in Unternehmen und dann aber auch mit Vorträgen, also Impulsvorträge, so wie du es, Marina, auch mit uns gemacht hast damals bei René Bourbonus, bringe ich eben auch dieses Wissen in Form von Vorträgen in Unternehmen und dann aber auch ganz, ganz viele Trainings, also so Teamtrainings, Leadership-Trainings, überall da, wo Kommunikation eben wichtig ist. Das vielleicht mal so als kurze Vorstellung.
Sehr schön. Herzlich willkommen nochmal. Nochmal richtig und offiziell herzlich willkommen. Wie bist du zu dem Thema respektvolle Kommunikation gekommen? Gab es da mal irgendwie einen Moment, eine Geschichte, die den Ausschlag gegeben hat?
Das ist eine spannende Frage und ich wünschte, ich hätte diesen Moment. Ja, das sind ja so die Geschichten, die dann auch besonders schön sind, wo man sagt, da habe ich mal gesehen, wie respektvolle Kommunikation eben gerade nicht funktioniert hat oder da war ein besonderer Moment, wo ich gesehen habe, was die Auswirkungen sind. Das gab es in meinem Leben in der Form nicht, diesen einen Wendepunkt oder diesen einen Aha-Effekt. Aber ich habe mich eben schon immer mit Kommunikation beschäftigt, auch in meinem früheren beruflichen Leben, wo ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich für die Unternehmenskommunikation verantwortlich war. Und da habe ich eben so mit der Zeit, ich glaube, das war ein Prozess, erlebt, wann Kommunikation gelingt und wann sie eben misslingt. Und dieses Muster erkennen und zu verstehen, aha, immer in den Momenten, in denen wir Rücksicht aufeinander genommen haben, in denen wir nicht unbedingt unsere Meinung sofort durchsetzen wollten, sondern vielleicht auch mal einen Schritt zurückgetreten sind und von einem großen Ganzen gearbeitet haben, an einem gemeinsamen Ziel. Immer dann ist etwas Besonderes entstanden. Also war es eher ein Prozess zu sagen, so langsam habe ich Muster erkannt und habe verstanden, wie wichtig innerhalb der Kommunikation diese Augenhöhe ist, dieses einander wirklich wahrnehmen, sich ernst nehmen auch. War ein schleichender Prozess, glaube ich, ja.
Sehr schön. Jetzt trainierst du ja auch Unternehmen und deren unter anderem Führungskräfte. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass da vielleicht auch ein paar Menschen sitzen, die vielleicht noch diesen Glaubenssatz innehaben, ja, ich muss mich ja auch durchsetzen können als Führungskraft und ich darf doch nicht immer nett und lieb sein. Und das ist dann vielleicht etwas, was so ein Knoten im Kopf ist. Wie gehst du damit um? Also wie kann man auf der einen Seite eben freundlich sein, respektvoll sein und sich gleichzeitig durchsetzen? Nehmen das viele Führungskräfte immer noch als Gegensätze wahr? Und ist das vielleicht auch etwas, wo du hilfst, denen genau das aufzulösen? Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen?
Also diese Vorurteile und teilweise sind sie auch Mythen, die halten sich schon noch hartnäckig, weil die Menschen bei dem Thema Respekt davon ausgehen, jetzt tun wir uns alle wertschätzen gegenseitig und dann diese Lobeshymnen und dann müssen wir uns nur noch auf die Schulter tätscheln und uns nur noch sagen, wie toll wir alles gemacht haben. Und dann ist so eine Wohlfühlatmosphäre im Unternehmen, wo dann auch gar kein Problem mehr angesprochen werden darf, weil wir sind ja jetzt alle respektvoll miteinander. Also das ist so das Extrem, von dem diese Menschen ausgehen, wo gerade zu Beginn eines Trainings, das hast du völlig richtig gesagt, erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht werden muss, einfach auch um die Menschen mitzunehmen. Weil wenn sie davon ausgehen, dass das Ziel sein soll, dann ist natürlich ein gewisser Widerstand auch von deren Seiten da, weil sie sagen, das sehe ich überhaupt gar nicht ein oder ich sehe überhaupt gar nicht den Mehrwert, den mir so ein Verhalten nutzen kann im Unternehmen. Und deswegen ist im Grunde so ein erster Teil häufig in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass wir uns mal so ein paar Mythen anschauen. Also was ist Respekt und was ist es aber auf der anderen Seite nicht? Und dann merken die sehr schnell, dass sie sagen, aha, das geht ja offenbar beides. Schön, wie du es beschrieben hast, Marina, nämlich genau das. Man kann sehr hart in der Sache sein und man kann auch insistieren, man kann auch Überzeugungsarbeit leisten wollen und auf der anderen Seite aber freundlich zu meinem Gegenüber sein. Und da verwechseln viele, die denken, das ist ein Entweder-Oder. Also entweder ich bin freundlich, respektvoll, empathisch, wertschätzend oder ich kann mich durchsetzen und greife auch durch und habe Führungskompetenz. Und da versuche ich so ein bisschen zu beschreiben und auch ins Erlebnis zu kommen mit diesen Menschen, dass es eben ein sowohl als auch ist. Dass es unser Ziel sein muss, direkt zu sein, Probleme anzusprechen, keine Probleme zugunsten der Harmonie unter den Tisch fallen zu lassen, bis dann irgendwann die Bombe platzt. Und eben auch gleichzeitig zum Menschen wohlwollend und respektvoll zu sein.
Jetzt Menschen, die mich gut kennen, unter anderem auch Marina, die wissen, dass ich gerne ein bisschen klugscheiße. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, weil du gerade schon gesagt hast, was Respekt nicht ist oder was es ist.
Ja.
Es gibt ja das wunderbare Buch vom René über die Kunst, ein freundlicher Mensch zu sein. Wie würdest du Respekt von Freundlichkeit abgrenzen?
Also ich meine, bei dem Thema Respekt gehen wir sehr häufig von seinem wörtlichen Ursprung aus. Respicere, da kommt der Respekt her, das ist ein lateinischer Begriff und bedeutet in der Übersetzung so viel wie Rücksicht nehmen oder einen Menschen sehen. Das heißt, wenn sich ein Mensch von uns respektiert fühlt, dann fühlt er sich in der Übersetzung gesehen. Das ist also das Gefühl, das wir bei einem respektvollen Verhalten im anderen auslösen wollen. Wir wollen es schaffen, dass jemand anderes sich wahrgenommen fühlt, dass er sich ernst genommen fühlt, dass mit all dem, was er mitbringt, mit Stärken, aber vielleicht auch mal mit persönlichen Herausforderungen, dass man ihn wahrnimmt, ja, dass man ihn erkennt und anerkennt als Mensch mit all dem, was er mitbringt. Das ist das Ziel von Respekt. Und bei der Freundlichkeit, die Freundlichkeit ist mehr für mich eine Haltung. Das ist eine Haltung, vielleicht auch in Verbindung mit Höflichkeit, also ein bisschen ein höfliches Verhalten, ein freundliches, zugewandtes Verhalten. Also das ist mehr so für mich so diese zwischenmenschliche Qualität, wo zwei Menschen aus dem Gespräch gehen und sagen, das war jetzt einfach ein netter Mensch, das war ein gutes Gespräch und hat sehr viel auch mit einer Haltung einem anderen Menschen gegenüber zu tun. Wobei man sie ganz voneinander unterscheiden nicht kann, finde ich, weil das eine ein Teil des anderen ist irgendwie. Es geht ineinander über.
Und das ist auch schon eine wunderbare Überleitung zum Thema respektvolles Verhalten, freundliches Verhalten. Gibt es so Klassiker, wo du sagst, das passiert Menschen immer und immer und immer wieder und sie merken gar nicht, dass sie damit eigentlich gar nicht so richtig freundlich oder respektvoll sind? Vielleicht so kleine, ja, Alltagssituationen, wo du sagst, ja, das ist so ein Klassiker, den erlebe ich ganz oft, vor allem auch in meinen Trainings.
Sprichst du über meine Schwiegermutter?
Mhm.
Was? Nein? Ich kenne deine Schwiegermutter nicht gut genug.
Also mir fallen spontan zwei Dinge ein. Das eine betrifft das Thema Zuhören. Zuhören ist für mich eine der aller wichtigsten Qualitäten, gesellschaftlich gesprochen, so in der Zeit, in der wir leben, aber auch in Unternehmen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben das richtige, aktive, aufmerksame Zuhören nicht so richtig gelernt. Und entsprechend passiert es uns da auch häufig, dass wir eben nicht so besonders aufmerksam zuhören. Und eine kleine Stellschraube oder das, was Menschen häufig passiert, ohne dass sie es merken, ist nicht nur, dass sie andere Menschen unterbrechen, während sie sprechen, sondern dass sie auch das, was jemand anderes uns erzählt, unmittelbar auf sich selbst beziehen. Das heißt, ich frage dich jetzt, Thomas, nach deinem Urlaub. Du erzählst, du warst jetzt in Griechenland, das war ein wunderschöner Urlaub, waren tolle Strände, tolles Wasser, tolles Essen. Und anstatt dir dann weiter Fragen zu stellen und zu sagen, ja krass, was habt ihr für Ausflüge gemacht, was hat dir am besten gefallen, also dir weiter hier sozusagen die Bühne zu lassen, dass du darüber sprechen darfst, würde ich jetzt bei der sogenannten Shift Response, also bei der Wechselantwort, so nennt man das, würde ich jetzt den Fokus auf mich ziehen und sagen, Griechenland, mein Mann ist ja Grieche, das weißt du sicher, Thomas, letztes Jahr waren wir auch in Griechenland, da haben wir eine ganz tolle Reise gemacht, wir waren letztes Jahr am Tempel von Delphi. Darüber möchte ich dir gerne mal was erzählen. Also, das war damals der Sokrates, so. Und dann würde ich weitererzählen. Dabei warst du gerade eigentlich dabei, von deinem Urlaub zu erzählen. Und ich habe dich sogar danach gefragt. Aber das ist so ein bisschen eine Eigenschaft, die viele Menschen haben. Sie stellen jemandem eine Frage.
Ja.
Und sobald dann das erste Stichwort kommt, beziehen sie das Gespräch wieder auf sich und erzählen dann von sich weiter. Das ist etwas, das ich häufig beobachte. Das ist das eine.
Meine Schwiegermutter. Alles sehr bekannt vor hier gerade.
Ich finde
das so schön, dass es jetzt auch einen Begriff dafür gibt. Also Shift Response, weil genau wie du sagst, das erlebe ich auch des Öfteren im Alltag. Und ich erlebe das auch ganz oft in der Kombination mit ein sehr hoher Gesprächsanteil. Also man trifft auf jemanden und entweder im One-on-One-Gespräch oder auch in einer kleineren Gruppe reißt eine Person so das Gespräch an sich. Ich glaube, gar nicht mal bewusst. Ich glaube nicht, dass die Menschen das meistens aus bösem Willen tun, aber die kommen dann in so einen Redeschwall und erzählen. Und dann kann man die irgendwie gefühlt gar nicht mehr richtig stoppen oder man hat auch das Gefühl, also auch das fühlt sich nicht so respektvoll an, weil man das Gefühl hat, na ja, also ob ich jetzt Marina bin oder ob ich eine Wand bin, es ist eigentlich egal, weil die Person möchte wahrscheinlich einfach nur erzählen. Und da haben wir uns auch schon ganz oft gefragt, wie geht man denn damit um? Also hast du da einen Tipp? weiß ich nicht.
Spricht man es an?
Spricht man es an oder vermeidet man es einfach? Weil ich muss zugeben, ich bin dann jemand, der, also daran ist tatsächlich dann auch schon, sind auch schon Kontakte gescheitert, wo ich sage, hey, die Person ist eigentlich toll, aber ich habe das Gefühl, die Person interessiert sich überhaupt nicht für mich und ich bin eigentlich nur wie so ein Blitzableiter.
Du leidest innerlich dann sehr.
Es ist dann halt sehr, sehr einseitig. Und wie soll man damit umgehen? Das ist so die große Frage, die ich mir immer noch stelle.
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, und das haben ja auch einige Teilnehmer in den Trainings berichtet, dass sie so damit umgehen. Es gibt Menschen, die uns vielleicht jetzt nicht so wichtig sind. Das sind entfernte Bekannte, das sind Menschen, mit denen man auch nicht so viel zu tun hat. Da tendiert man dazu, das einfach auch nicht anzusprechen, zu sagen, komm, das lohnt sich jetzt auch gar nicht, ich will diese Konfrontation gar nicht. Und mir ist die Beziehung jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, als dass man da wirklich auch an der Verbesserung der Kommunikation arbeiten möchte. Und was in den Fällen häufig passiert ist, man hört dann einfach auf, was zu erzählen. Also ich habe manche Bekannte, die fragen dann, wie es mir geht. Und früher hätte ich noch, oder jetzt, wenn ihr mich fragen würdet, würde ich dann ausführlich erzählen, weil ich auch Freude dran habe, das zu erzählen. Und bei dem sage ich dann einfach gut, weil ich weiß, er fragt mich eigentlich nur, um entweder selbst von sich zu erzählen oder in irgendeiner Form wird mir sowieso gleich das Gespräch wieder weggenommen, sage ich jetzt mal. Und dann schaltet man eher ab und kann den anderen einfach schon einschätzen und hört dann einfach auf, viel zu erzählen. Das ist zwar schade, aber das sind auch oft Beziehungen, wo man sagt, komm, das lohnt sich jetzt nicht. Wohingegen die Menschen, mit denen wir wirklich viel zu tun haben und die uns echt wichtig sind, und das sind halt dann auch oft Familienmitglieder, muss man sagen, ja, oder wirklich mal gute Freunde, wo man denkt, Mensch, jetzt lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Ist dir das gar nicht wichtig, was ich erzähle? Und da finde ich, darf und sollte man das auch ansprechen, weil das den Menschen oftmals gar nicht so bewusst ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das anspricht, dann ist es denen richtig unangenehm und die sagen auch, je, das wollte ich gar nicht, erzähl du. Und dann bemühen sie sich auch, dass sie auch mal eine Frage stellen und es ist ihnen fast unangenehm, dass man sie da ertappt hat oder darauf angesprochen hat. Aber umso wichtiger, finde ich, ist es, weil wir ja auch gerade mit Menschen, denen, ja, weiß nicht, wo man eine gute Beziehung hat, sind wir uns auch manchmal, finde ich, dieses Feedback schuldig. Also einfach, dass man dem anderen mal so eine Wahrnehmung schildert. Das muss ja gar kein Vorwurf sein, zu sagen, hör zu, das finde ich zum Kotzen, dass du mich nie ausreden lässt und jedes Mal ist es das Gleiche. Immer wenn du mich fragst, passiert das und jenes. Sondern einfach zu sagen, darf ich dir mal eine Wahrnehmung schildern, wie ich unsere Kommunikation an der einen oder anderen Stelle erlebe. Und dann ist es eher so ein bisschen ein Spiegel vorhalten und zu sagen, ich möchte auch gern von mir erzählen, ohne dass das jetzt hier Überhand nimmt, aber einfach, es ist mir auch wichtig, dass du ein bisschen was von mir erfährst und dass du mir in den Momenten dann auch zuhörst und nicht das Gespräch gleich wieder auf dich beziehst. Also darf man, glaube ich, auch offen und ehrlich sein, wobei das nicht so einfach ist, muss ich auch dazu sagen, ja.
Kommunikation, Überkommunikation, wie du sagst, im engeren Freundes- und Familienkreis. Wenn sie schon eingeschlichen hat, wenn du seine Rituale hast, deine Rollen hast, ist schwierig. Du hast, Hanna, du hast vorhin gesagt, die wenigsten von uns werden darin ausgebildet, wenn überhaupt. Wie kann ich das denn ändern? Ja. Wie könnte ich denn jetzt bei meinen Kindern oder bei jüngeren Mitarbeitern da eine gewisse Sensibilität dafür schaffen?
Also ich meine, Veränderungen in anderen Menschen auszulösen oder wirklich etwas zu bewegen, das ist natürlich ein großes und auch zugegebenermaßen ein schwieriges Vorhaben. Das geht in den Momenten, in denen ich ein Elternteil bin oder eine Führungskraft, unter anderem darüber, dass ich Dinge vorlebe und dass ich Dinge anspreche und dass ich ein Exempel statuiere sozusagen für das, wie ich mir Kommunikation wünsche. Das ist häufig bei Führungsthemen schwierig oder auch in der Eltern-Kind-Kommunikation, wo man sagt, na ja, also du wünschst dir das jetzt von deinen Kindern oder du wünschst es dir von deinen Mitarbeitern, aber um ehrlich zu sein, du machst es denen auch nicht gerade leicht, wenn du etwas anderes vorlebst. Also diese Kongruenz, dieses Zusammenspiel zwischen was lebe ich vor, was zeige ich und dem, was ich mir von den anderen wünsche, das muss schon mehr oder weniger gleich sein, weil sonst habe ich ja keine Inspiration zu sagen, wie kann denn so ein Verhalten aussehen, das sich jemand von mir wünscht. Und oftmals sind Menschen eben, ohne dass sie das bewusst machen, machen sie Dinge eben nach von den Menschen, die sie vielleicht auch bewundern, zu denen sie aufschauen, die vielleicht auch auf dem Papier ihnen einfach eine Befugnis haben, ihnen gegenüber als Führungskraft. Also da wäre für mich die Vorbildfunktion mal das etwas, das noch sehr viel unterschätzt wird aus meiner Sicht. Und dann kann man natürlich unterschiedliche Dinge machen. Du hast vorhin gesagt, du hast das Buch von René gelesen. Also Lektüre ist immer eine schöne Möglichkeit. Und dann eben auch übers Reden reden. Also einfach mal auf so einer Metaebene, gar nicht in einer Vorwurfshaltung. Das bringt gar nichts. Also wenn man Menschen Vorwürfe macht oder ihnen sagt, was sie nicht können, da ist null Bereitschaft da, dass sie etwas verändern wollen. Im Gegenteil, die gehen in den Widerstand und machen im Zweifel genau das Gegenteil von dem, was man sich von ihnen wünscht. Aber einfach mal zu sagen, lass uns doch mal vereinbaren, wie wir in bestimmten Situationen miteinander umgehen. In einer Beziehung zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben eine Meinungsverschiedenheit oder es gibt mal was, wo wir uns auch mal hinsetzen müssen und das ausdiskutieren. Was ist uns in so Situationen eigentlich wichtig? Was wollen wir als Regel vereinbaren? Dass wir uns ausreden lassen, dass wir auch versuchen, die andere Perspektive nachzuvollziehen. Also mal so ein bisschen so eine Metaebene einnehmen und zu sagen, lass uns das doch mal vereinbaren für bestimmte Themen, die sich immer wiederholen in unserem Alltag. Für Team-Meetings, dass man mal ein Team auch fragt, hör zu, wir sehen uns doch jetzt jeden Montag für unseren Schuhe-Fix oder für unseren Stammtermin hier. Was ist uns da eigentlich wichtig? Möchten wir ein bestimmtes Ritual etablieren? Möchten wir am Anfang eine kleine, kurze Runde machen, dass wir hören, wie es allen geht? Also mehr so auf so einer Metaebene sprechen, das hilft, dass die anderen sich nicht angegriffen fühlen, dass man da auch ein bisschen offener drüber sprechen kann und dass man Menschen auch dazu motiviert, selbst Ideen einzubringen. Und da wird man manchmal wirklich, auch bei Kindern im Übrigen, überrascht sein, was die für tolle Ideen haben, wenn es darum geht, mal solche Dinge zu brainstormen.
Das finde ich total schön. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr viel Neues ans Licht bringt. Also wenn man zum Beispiel mit dem Partner, vielleicht mache ich das heute Abend mal, über die Kommunikation spricht. Also es ist ja auch eine schöne Möglichkeit, mal einen Spiegel zu bekommen und zu sagen, hey, wie fühlst du dich eigentlich bei, wenn wir gemeinsam sprechen, was gefällt dir gut, was nicht? Da lernt man ja auch sehr viel über sich selber und seinen eigenen Kommunikationsstil. Und eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es eigentlich verrückt, dass wir so wenig darüber sprechen, weil Kommunikation, also das ist ja das Werkzeug Nummer eins. Also das also sorgt ja dafür, dass wir entweder gelingende Beziehungen haben oder eben nicht. Und das bringt mich zu dem Thema Begegnungsqualität. Das hast du ja auch wunderbar auf deinem LinkedIn-Profil stehen. Was können wir denn unter Begegnungsqualität verstehen?
Also ich glaube, dass der Schlüssel für gute Beziehungen und auch für tragfähige Beziehungen, wirklich so Beziehungen, die auch mal was aushalten und die uns wichtig sind im Leben, dass der Schlüssel da in der Frage liegt, wie wir uns begegnen. Also begegnen wir uns überhaupt oder laufen wir ständig immer nur aneinander vorbei und sind wir an der Oberfläche, die wir irgendwie vielleicht mal kratzen, aber dann auch nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass die Qualität unserer zwischenmenschlichen Begegnungen mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, das können Menschen, wichtige Menschen für uns sein, das kann unsere Beziehung sein, das können Arbeitskollegen sein, mit denen wir lange zusammenarbeiten, aber auch ganz flüchtige Begegnungen im Alltag. Ich glaube, dass uns auch das Energie schenken kann, wenn wir eine gute Begegnung hatten mit einer Kassiererin beispielsweise im Supermarkt oder an der Bushaltestelle ein schönes Gespräch haben oder beim Wandern jemanden begegnen und einfach einen kurzen Plausch haben und da diese Offenheit mitzubringen, diese Freundlichkeit, Thomas, hast du vorhin gesagt, und uns auf einer Ebene zu begegnen, wo man sich die Frage stellt, was ist das eigentlich für ein Mensch, den ich da gerade vor mir habe? Das ist so ein bisschen fragend, auf Menschen zuzugehen und nicht immer schon alle Antworten zu kennen und Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen, zu sagen, ah ja, der ist so und so, weiß ich sofort, kommt in die und die Schublade, sondern mal so ein bisschen ja interessiert zu sein, neugierig zu sein, Dinge herausfinden zu wollen, neue Wahrheiten zu entdecken. Also nicht immer zu glauben, nur weil ich eine Meinung habe oder etwas als richtig empfinde, ist es das Ende der Welt, sondern eher zu sagen, das ist jetzt mal ein Anfang, das ist eine erste Meinung, die ich mir gebildet habe. Und jetzt gehe ich in ein Gespräch, um die auch mal auf den Prüfstand zu stellen, mal zu gucken, was bringt der andere eigentlich noch mit ein, was mich vielleicht dann auch dazu bringen könnte, dass ich mal meine Meinung ändere. Also ein bisschen diese Offenheit für die Welt und die Offenheit für andere Menschen, das ist für mich die Qualität von guten Begegnungen, die uns dann wirklich auch, die so vieles ermöglichen. Also im Unternehmenskontext, aber auch im Privaten, das ist für mich der Schlüssel für sehr, sehr vieles, was uns am Herzen liegt.
Richtig schön.
Die eigene Meinung ändern, also Gott sei Dank, das brauche ich ja Gott sei Dank nicht. Also ich habe ja eigentlich immer recht und immer eine gute Meinung dazu. Aber für die Hörer vielleicht ganz interessant.
Genau, wenn du jemand anderem jetzt recht liegt ja beide falsch, also macht ja auch gar keinen Sinn.
Nee, es erinnert mich tatsächlich daran, Marina hat das so kurz mal auch gesagt, zu diesen kleinen Plausch mal immer eine Chance zu geben. Mhm. Wir lässt dann immer gerne über Smalltalk, gerade auch mit Amerikanern, die das ja immer regelmäßig machen und selbst oft machen. Aber tatsächlich erlaubt es ja immer wieder mal eine kleine Gelegenheit, mit jemandem doch ins Gespräch zu kommen und ihn oder sie besser kennenzulernen.
Mhm. Ja, und auf LinkedIn, ihr seid viel auf Social Media auch unterwegs, ist das ja auch so. Wir sehen manchmal ja nur ein Profil von jemandem, da ist vielleicht ein Bild, da ist ein Slogan und sofort geht's los, dass wir unbewusst, ohne dass wir das wollen, diesen Menschen irgendwie einordnen oder sagen, der ist vielleicht, der will mir nur was verkaufen, der will irgendwie nur Akquise machen, der scheint irgendwie freundlich zu sein, dem trauen wir auch eine Kompetenz zu. Wir haben ja sofort einen ersten Eindruck von Menschen. Und da so in so eine Beobachterrolle mal reinzukommen, zu sagen, ist ja spannend. So mein erster Eindruck von diesen Menschen ist jetzt eher vielleicht ein bisschen negativ. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so ein schmieriger Verkäufer, der mir jetzt gleich wieder den nächsten Kurs verkaufen will. Aber jetzt überprüfe ich das mal. Jetzt gehe ich mal ins Gespräch und stelle mal meine eigene Vermutung auf den Prüfstand. Und das ist oftmals ein wunderbares Erlebnis. Ich gebe mir selbst häufig so, ich habe ja auch einen Podcast, dass ich da manchmal so überrascht bin von Gästen, wo ich vorher ein völlig anderes Bild habe. Nicht unbedingt negativ, aber doch, wenn man Menschen jetzt zum Beispiel nur aus einem Buch kennt, das man über sie gelesen hat, das sie geschrieben haben oder von einer Website, dass man dann nochmal die Menschen persönlich sieht und denkt, Wahnsinn, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, als ich dachte. Und das sind so schöne Erlebnisse und für die müssen wir offen bleiben. Und ich finde sogar, fast danach zu suchen, also auf die Suche zu gehen, wo wir mal falsch lagen mit unserer Annahme, das ist was ganz Schönes.
Das finde ich richtig toll. Das heißt im Grunde, eines der wichtigsten Voraussetzungen für gelungene Beziehungen ist diese Offenheit, diese Neugier und bereit zu sein, seine erste Meinung oder seinen ersten Eindruck auch korrigieren zu lassen. Und das ist ja auch ganz oft, also es passiert mir so oft, natürlich der Kopf ist dann immer viel, viel schneller, dass man so einen gewissen ersten Eindruck hat und dann fängt man an, mit der Person zu sprechen und denkt sich, oh, das geht aber in eine völlig andere Richtung, als ich eigentlich gedacht hätte, aufgrund von Alter, aufgrund von Kleidung und so weiter. Und das ist eine sehr schöne...
Es ist noch viel schlimmer, als man sich vorgestellt hat.
Nee, ganz oft wird es eher besser, als man das sich vorgestellt hat. Also ich bin meistens eher positiv überrascht. Und das ist ja auch so, wenn man die Menschen dann ein bisschen besser kennenlernt, werden sie einem in der Regel ja auch schon gleich viel sympathischer. Und diese Haltung einzunehmen und mit dieser Neugier reinzugehen, finde ich eine total schöne Grundhaltung für Respekt. Und ich glaube, Menschen nehmen das ja auch wahr. Ne? Also die sehen ja, okay, ist da jetzt jemand mir gegenüber, der eher ja mir wertschätzend gegenübersteht, offen gegenübersteht oder jemand, der vielleicht schon so Scheuklappen auf hat und mich wahrscheinlich jetzt gerade von unten bis oben abcheckt. Ich glaube, dafür haben wir Menschen wahrscheinlich auch sehr, sehr feine Antennen. Wir nennen uns ja die LinkedIn Lounge. Das heißt, wir versuchen auch gerne nochmal zum Ende einen kleinen Schlenk Richtung LinkedIn. Du bist ja auch aktiv und
Darf ich, bevor du den Schwenk machst, aber nochmal eine Frage stellen?
Klar.
Zum Thema. Hanna, mich würde mal interessieren, wie gehst du denn auch vor, wenn du jetzt in den Beratungen bist, bei Teams, bei Führungskräften? Ja. Wie ist so dein Prozess? Wie kannst du die Leute dafür sensibilisieren und schulen? Fängt das mit dieser Offenheit an, dass man mal sich selber beobachtet, ob ich Menschen schon in Schubladen stecke?
Genau, also das ist häufig das erste Thema, dass man mal die eigene Wahrnehmung auf den Prüfstand stellt, dass man sich die Frage stellt, mit welcher Einstellung, ja, weil das respektvolle Verhalten, das kommt ja, und auch das respektlose Verhalten, kommt ja von einer bestimmten Haltung, die ich habe. Also von einer bestimmten Weltsicht, von einem bestimmten Blick auf Menschen. Also meine Wahrnehmung prägt ja, wie ich die Menschen dann tatsächlich behandle. Das verstehen viele nicht und die lernen dann nur Kommunikationsmodelle. Das sind die 3 Schritte für Feedback. So musst du ein aufrichtiges Lob formulieren. Das sind mal ein paar Fragetechniken. Und ich denke mir, ja, das kann man auch alles machen. Und das mache ich ja auch und finde, das ist wichtig. Aber wenn die Haltung nicht dazu passt, also wenn ich nicht wirklich interessiert bin, wenn ich einen Menschen nicht wirklich wertschätze, ja, dann kommt auch das Lob nicht an, dass ich so arg gelernt habe, richtig auszudrücken. Also ich glaube, wir müssen viel früher beginnen, wenn wir uns die Frage stellen, wie gelingt Kommunikation? Und da geht es ganz häufig eben im ersten Schritt darum zu sagen, wie sehe ich eigentlich die Welt? Mit welchen Urteilen, die schon oftmals sehr in Stein gemeißelt sind, gehe ich eigentlich auf andere Menschen zu? Und gebe ich denen überhaupt die Chance, dass ich ihnen etwas zutraue, dass wir in ein gutes Gespräch kommen? Also das ist häufig der erste Punkt, wobei ich auch sagen muss, diese Trainings, die haben kein Schema und es gibt auch keine in diesem Bereich, so sehr sich das Menschen wünscht, keine Schablonen, die man auf jede Situation übertragen kann. Also das sind Dinge, die Menschen gerne wollen, deswegen kommt die Frage auch häufig, dass man sagt, ich habe jetzt gerade die Situation mit dem und dem Mitarbeiter, was sage ich da? Was ist die eine Sache, die ich jetzt brauche, um das Problem zu lösen? Und ich denke mir ganz oft, das ist nicht so einfach. Also es gibt nicht die eine Sache, sonst hätten sie die Menschen schon getan. Das ist alles sehr komplex, so wie wir Menschen komplex sind. Und wenn wir dann auch noch mit anderen zusammenkommen, dann wird es noch komplexer. Und entsprechend gibt es halt auch keine einfache Lösung. Das heißt, diese Trainings, die bestehen auch sehr viel darin, dass wir diskutieren, dass wir uns Situationen genau anschauen, dass wir uns ein bisschen austauschen dazu, anstatt zu sagen, hier ist die Lösung, setzt es um und dann ist das erledigt. Das halte ich nicht für besonders seriös, auch um ehrlich zu sein, weil Kommunikation sehr viel anspruchsvoller ist, als jetzt einfach zu sagen, hier gibt es ein Modell und damit ist das Problem aus der Welt geschafft.
Schade, ich hätte jetzt ein bisschen Hoffnung.
Ja.
Gerade wenn es um den digitalen Raum geht, haben wir eigentlich noch viel mehr Anfälligkeit für respektlose Kommunikation, weil wir Mimik, Gestik nicht sehen und das macht es dann nochmal ein bisschen komplexer als in einem, im analogen Raum. Welche Stolpersteine siehst du da? Vielleicht vor allem auf LinkedIn. Was sind da Sachen, wo du sagst, oh, Vorsicht, das ist vielleicht so Common Practice, etwas, was viele machen, aber wovon du abraten würdest?
Also was ich ein bisschen bedauere, und das ist nicht nur auf LinkedIn, das ist grundsätzlich auf Social Media, wo ich sage, das ist eigentlich eine Entwicklung, die ist schade, ist, dass wir sehr schnell dabei sind, also nicht nur einen Menschen zu beurteilen, sondern auch eine Situation zu beurteilen. Das heißt, wir kommentieren sehr schnell etwas zu einer Sache, über die wir eigentlich recht wenig wissen, wenn wir ehrlich sind. Also das ist ein Mensch, den kennen wir oft nicht mal persönlich. Ja, das ist einfach eine Online-Figur für uns, die postet etwas über ein bestimmtes Thema. Und dann meinen wir schon, den Mensch einschätzen zu können, die Situation komplett beurteilen zu können, einen kompletten Durchblick zu haben bei dem, was dieser Mensch sich dabei gedacht hat. Und anstatt fragend auf Menschen zuzugehen, zu sagen, wie hast du das genau gemeint, in welchem Zusammenhang siehst du das gerade, könntest du dies und jenes nochmal spezieller formulieren, kommt sofort von uns das Urteil. Also wir bewerten das unmittelbar. Wir sind auf Social Media unterwegs und sind Bewertungsmaschinen. Wir schreiben unsere Meinung zu allem zu, was wir vorfinden sozusagen. Anstatt auch mal die Situation erstmal zu klären, anstatt erstmal zu sagen, um was geht's denn hier eigentlich? So, und dieses Fragende, das vermisse ich so ein bisschen. Und das, finde ich, macht auch manchmal kein gutes Bild, wenn man durch die Welt geht und im Grunde unter jedem Account nur drunter schreibt, wie toll man ist und wie viel man weiß und wie sehr man möglicherweise Dinge auch noch besser weiß als der Autor, da denke ich mir häufig, das ist anmaßend und das hat mit Demut und Bodenständigkeit und Zurückhaltung und Respekt nicht ganz so viel zu tun. Ja. Und das ist jetzt natürlich ein Zwiespalt, weil wir wollen natürlich zeigen, dass wir eine Expertise haben und Kommentare sind natürlich auch ein Instrument, um das zu zeigen, um Reichweite zu bekommen, um aufmerksam zu machen auf das, was wir können. Und gleichzeitig würde ich halt immer auch dazu plädieren zu sagen, lass da nicht den Obermacker raushängen und tu nicht so, als würdest du das ganze Thema von A bis Z verstehen, weil das ist schlichtweg nicht so. Und das zu behaupten, macht dann keinen so guten Eindruck, finde ich. Also auch mal eine Frage stellen, das wäre so meine Idee.
Was ich auch total spannend finde, ist, dass du wirklich auf die Kommentare eingehst und das ist so wichtig, weil das predigen wir auch immer wieder und sagen, hey, eine Personal Brand und oder generell einfach deine Reputation, die wird eben nicht nur über die Posts gemacht, sondern auch darüber, wie du dich in den Kommentaren gibst. Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile diese schöne neue Funktion auf LinkedIn, dass man sieht, wie viele Impressions auch die eigenen Kommentare bekommen. Ist noch nicht bei allen ausgerollt, aber so langsam. Ich warte auch noch auf das Feature. Mhm. Und da sieht man einfach mal, wie viele Menschen eben die eigenen Kommentare auch mitlesen. Ja. Und ich kann mich in den Posts noch so respektvoll geben, wenn ich in den Kommentaren dann Sachen von mir gebe, die, ja, genau wie du sagst, so obermackerhaft sind, kann ich die Reputation super schnell zerstören. Und ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass da Menschen kommentiert haben, gar nicht bei mir, sondern bei anderen Menschen, Menschen, die ich vorher schon über ihre Posts kannte und eigentlich dachte, oh, das ist irgendwie eine spannende Person, die macht so tollen Content. Und dann habe ich gesehen, wie bewertend und teilweise abwertend die in den Kommentaren waren. Und mein Bild hat sich innerhalb von Sekunden verändert, wo ich dachte, schade. Mhm. Das hat, also hat wirklich einen sehr großen Effekt. Das,
ja, und darin zeigt sich ja auch das eigentlich, der eigentliche Charakter in der Konversation. Der zeigt sich ja nicht in dem Schreiben von einem Post, den ich vielleicht noch, weiß nicht, mit der Unterstützung von KI erstellt habe und mir vielleicht zu Hause ganz gemütlich an meinem Schreibtisch Gedanken drüber mache. Das ist auch ein Aushängeschild, das sagt auch etwas über mich aus. Aber der eigentliche Charakter eines Menschen, der zeigt sich halt im Miteinander, im Gespräch. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren zu sagen, diese Kommentare sind ein ganz wichtiger Teil einer Personal Brand, weil sie eigentlich viel mehr über uns aussagen als ein Post, den wir lange im Vorhinein oder mit viel Fleiß und auch Sorgfalt vorbereitet haben. Also das ist ein gutes Erkennungsmerkmal.
Wie cool wäre es, wenn bei LinkedIn nicht drunter stehen würde, schreib jetzt einen Kommentar, sondern was möchtest du lernen? Welche Frage möchtest du dem Autor stellen?
Ja.
Also ein Thema innere Geisteshaltung auch, dass man wirklich das schon annimmt, nicht einfach nur, ich gebe meinen Senf dazu, sondern wirklich, dass ich etwas, eine offene Frage stelle und damit vielleicht ein Gespräch initiiere, um dann jemanden noch besser kennenzulernen.
Mhm. Wäre tatsächlich schön. Mhm. Nochmal auf dein LinkedIn-Verhalten zurückzukommen. Seit wann nutzt du LinkedIn und was war für dich vielleicht auch so der ausschlaggebende Punkt, dort aktiv zu sein?
Also ich habe tatsächlich versucht, mal herauszufinden, seit wann ich auf LinkedIn bin. Ich habe keine Funktion gefunden. Also ich habe ganz LinkedIn durchforstet und habe gedacht, das ist doch jetzt auch mal eine spannende Frage, zu sagen, wie lange bin ich eigentlich schon auf dieser Plattform? Ich habe es nicht herausfinden können. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wo ich das finden könnte. Ich kann jetzt deswegen nur eine Schätzung angeben. Ja, also ich hätte mal gesagt, etwa, also aktiv seit 3 bis 4 Jahren, also wirklich aktiv mit regelmäßigen Beiträgen und wahrscheinlich dabei schon deutlich länger, aber so das aktive Beiträge posten, das ist vielleicht so seit 3, 4 Jahren. Und jetzt das letzte Jahr hat es nochmal zugelegt in der Form, als dass ich wirklich eine tägliche Routine habe. Das heißt, ich habe von montags bis freitags eigentlich, wenn jetzt keine großen Ausnahmen sind oder Veranstaltungen, jeden Vormittag einen Beitrag. Und das ist schon eine Regelmäßigkeit, die sich jetzt im letzten Jahr etabliert hat. Also 5 Beiträge die Woche sind schon regelmäßig dann für mir verfügbar.
5 Beiträge die Woche. Um die Frage kurz zu beantworten, du bist seit Juni 2017 auf LinkedIn.
Okay. Wo kann man das denn sehen, Thomas?
Wenn man auf den Verifizierungshaken neben dem Namen klickt.
Aha, okay. 2017. So, dann sind das etwa 7, 8 Jahre, ja. Mhm.
Was war denn dein bis dato erfolgreichster Post?
Ein Video, das ich aufgenommen habe, ohne mir vorher Gedanken zu machen. Das sieht man auch dem Video an, finde ich. Das war einfach nur, ich hatte einen Gedanken zu einer Seminarsituation und habe gedacht, bevor ich das jetzt vor mir hertrage und irgendwo mir notiere und es wieder verloren geht, spreche ich das einfach gleich in die Kamera. So, und dann habe ich das hochgeladen und das hatte dann über 1 Million Views tatsächlich. Und das war eine Seminarsituation, in der ich erzählt habe, dass eine Dame, die ganz schnell spricht, und ich habe sie darauf angesprochen, warum sie so schnell spricht, und sie mir geantwortet hat, dass sie, wenn sie langsam spricht oder Pausen macht, dass sie von den anderen Menschen unterbrochen wird. Das heißt, die anderen Menschen nutzen ihre Gesprächspause dafür, dass sie anknüpfen an das, was sie gesagt hat. Und sie hat sich in diesem Umfeld, in dem sie unterwegs ist beruflich, dieses schnelle Sprechen antrainiert, weil immer dann, wenn sie langsamer wird, ist das Gespräch weg. Also, und das fand ich bezeichnend. Und das war tatsächlich, also Videos haben mal eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Also die waren regelmäßig, also mindestens bei 300, 400.000 Views, wo ich schon dachte, das hoppla, das ist ja, sind ja ganz neue Zahlen, die ich auch jetzt als eher kleinerer Creator so noch nicht kannte. Und dieses Video war dann erstmals 7-stellig. Das fand ich schon besonders, ja.
Wow.
Die Frage ist, was bringt einem das? Das weiß ich nicht so recht, das könnt ihr besser beurteilen, weil die Impressions ja das eine sind und die Frage der Wirkung man ja nicht so gut nachvollziehen kann irgendwie.
Ja, das sagst du ja immer so schön. Das beste Feedback auf LinkedIn kriegt man abseits von LinkedIn. Also eher von den Menschen, die man dann auf einem Event trifft oder im persönlichen Gespräch, die einem dann ein Kompliment machen. Und es gibt ja so viele stille Mitleser, die man gar nicht wahrnimmt, aber die trotzdem alles lesen oder vieles, was man da irgendwie kommuniziert. Und ich finde, das ist etwas, was einem immer wieder so eine sehr viel Selbstbewusstsein gibt, da auch einfach weiterzumachen. Aber das ist tatsächlich, also tolles Video, muss ich nochmal reinschauen. Ist das schon ein bisschen älter oder von wann ist das ungefähr, damit ich das auch wiederfinde?
Drei, vier Monate vielleicht, sowas.
Ah, cool, ja. Super, dann schaue ich da mal rein.
Also wir haben so Dezember 2024, falls du jetzt diese Podcast-Folge ein bisschen später hörst. Ja. Packen Sie in die Shownotes einfach.
Ja, genau, richtig. Das ist natürlich auch eine Situation, da können sich wahrscheinlich sehr viele mit identifizieren. Mhm. Und also 5 Posts pro Woche, Chapeau. Das ist schon wirklich eine Schlagzahl und das erfordert dann natürlich auch Disziplin, aber vor allem auch eine Routine.
Ja.
Magst du uns da einmal hinter die Kulissen blicken lassen? Mhm. Wie sieht deine LinkedIn-Routine aus?
Also ich habe in meinem Handy, das werdet ihr alle kennen, ja diese wunderbare Notizfunktion. Und immer wenn mir etwas begegnet im Alltag, und das ist jetzt ja beim Thema Begegnung und Kommunikation, überall etwas zu finden, mache ich mir eine Notiz da rein und denke, darüber könnte ich doch mal etwas schreiben. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal begegnet oder das war jetzt eine besonders schöne Situation oder eine besonders respektlose Situation. Und dann notiere ich mir dieses Beispiel oder diesen Gedanken. Und dann habe ich da eine Sammlung von Themen sozusagen, die mir auch, um ehrlich zu sein, das werde ich häufig gefragt, wirklich nicht ausgehen. Also ich könnte auch mehrere Beiträge pro Tag schreiben, weil ich denke, ich habe so viele Ideen, so viele Gedanken, wie kann ich die alle irgendwie in die Welt bringen? Also mir gehen tatsächlich die Themen nicht aus. Das ist, können Menschen manchmal gar nicht glauben, wenn sie mich fragen. Bei der Schlagzahl eben auch, die ich da an Posts schreibe. Und dann habe ich morgens eine Routine. Ich habe ja 2 kleine Kinder, wobei, ja klein doch, mit 8 und 10 Jahren. Und die gehen gegen 7:30 aus dem Haus morgens. Ja, also die frühstücken hier, wir frühstücken zusammen. Und dann gegen 7:30 geht's in die Schule. Und dann nutze ich eben eine dieser Notizen. Dann, das ist nach Tageslaune, sage ich jetzt mal, suche ich mir eine Notiz heraus und formuliere dazu einen Text. Und dann ist der im Idealfall gegen 8 Uhr fertig und landet dann auf dieser Plattform. Oder ich habe Nachmittagsideen und dann mache ich eben Videos. Und die Videos, die poste ich dann ein bisschen später. Das heißt, da versuche ich dann in den späten Vormittag irgendwie reinzugehen und dann was hochzuladen. Wobei man jetzt ja auch sagen muss, ich sitze ja nicht den ganzen Tag zu Hause und kann mir diese Zeiten so wunderbar aussuchen. Ich bin ja auch sehr viel in Trainings unterwegs und da versuche ich das einfach früh morgens zu machen. Da komme ich dann meinem Anspruch nicht so ganz nach, diese Kommentare auch immer zeitnah zu beantworten. Das passiert dann halt immer erst mit ein bisschen Verzögerung. Aber ich glaube, diese Flexibilität, das habe ich mir irgendwann dann auch angeeignet zu sagen, komm, also man kann ein Ziel haben und man kann das auch für sich so realisieren möchten, also wollen mit diesen Uhrzeiten und mit dieser Regelmäßigkeit. Und wenn dann aber ein Tag ist, wo das echte Leben gerade wichtiger ist, und ich finde, das ist auch ein Argument, das mal sein darf, ja, ja. Dann kommt der Post halt heute ein bisschen später, ja, was soll's. Also die Leute kriegen es wahrscheinlich eh nicht mit und der Algorithmus ist ja sowieso auch nicht so zuverlässig, wie wir es manchmal glauben.
Aber schön, dass du einfach sagst, dann kommt der Post halt ein bisschen später. Andere würden sagen, da gibt es halt mal gar keinen Post. Ach so, ja. Würde ich jetzt einfach nur, ja, 1/2 Stunde später.
Ja. Konsequent. Nee, aber das ist sehr schön. Das zeigt auch einfach wieder, das, was wir versuchen, immer wieder zu vermitteln. Diese Kontinuität ist so entscheidend. Und das ist viel wichtiger als jetzt die Frage, okay, welche Uhrzeiten, welche Hashtags und wie auch immer. Also erstmal überhaupt diese Routine zu haben, dass man regelmäßig sichtbar ist, ist so unfassbar wichtig. Und du nimmst natürlich auch dann sehr viel Feedback wieder auf. Ne? Also ja. Du siehst ja, das ist ja das Schöne an LinkedIn, du siehst, okay, welche Themen kamen besonders gut an, was interessiert die Menschen, wo wird am meisten kommentiert, wo werden am meisten Fragen gestellt. Und das sind ja alles Sachen, die du dann wieder aufnehmen kannst für den zukünftigen Content.
Das ist das eigentlich Spannende für mich an LinkedIn, um ehrlich zu sein. Also das Feedback, das kommt und gar nicht im Sinne von, oh Hannah, das hast du so toll formuliert und schöner Beitrag. Das freut mich auch, wenn das irgendwas auslöst beim anderen. Aber die Kommentare, die inhaltliche Art sind, die geben mir so viel Futter für zusätzliche Beiträge, auch für meine Trainings, für Ideen, die ich einbringe, für die Vorträge, dass ich mal nochmal ein neues Beispiel habe und nicht nur in meiner Welt unterwegs bin. Oftmals auch die kritischen Gedanken, wenn jemand sagt, ja, Hannah, das ist schon eine gute Idee, aber das muss man halt auch berücksichtigen dabei. Und dann werde ich auch ins Nachdenken gebracht und sag, hoppla, das hatte ich übersehen oder gut, dass mir das jemand spiegelt, dass es da auch noch andere Sichtweisen drauf gibt. Also ich lerne von dieser Community so unfassbar viel und ich glaube, das motiviert mich dann auch immer wieder was zu posten, weil diese Gespräche mich extrem bereichern, auch für meine eigene persönliche Entwicklung.
Schaffst du es auch durch deine LinkedIn-Aktivitäten da Business direkt draus zu kreieren? Ich meine, natürlich kriegst du mehr Bekanntheit, mehr Awareness für deine Themen auch, aber merkst du auch den Effekt dann eben auf deine Trainings und Workshops?
Ja, schon. Also zum einen bin ich sehr konsequent darin, die Referenzen und die Testimonials sozusagen im Anschluss nach den Trainings eben mir einzuholen. Das heißt, das ist ja auch irgendwie eine Visitenkarte dann auf LinkedIn, wo man eben verschiedene Rückmeldungen dann auch von Kunden sieht. Und dann ist es tatsächlich so, dass über LinkedIn, also über die Direktnachrichten, dann auch Anfragen kommen für Vorträge oder für Trainings. Und das ist dann für mich eindeutig zurückzuverfolgen auch. Wohingegen viel über die Website dann eben auch kommt. Da sagen die Menschen manchmal dazu, dass sie mich auf LinkedIn gefunden haben, aber manchmal eben auch nicht, da weiß man es nicht so recht. Aber ich versuche schon auch das Gespräch irgendwann in diese Richtung zu lenken, zu sagen, wo haben sie mich denn das erste Mal gesehen? Weil mich das schon interessiert, wo ist die Aufmerksamkeit? Also was spricht die Menschen an? Wo machen die sich Gedanken darüber? Möchte ich ihn oder sie mal buchen? Und da merke ich, dass auf LinkedIn, das hat schon eine Kraft, weil man eben über die Website hinaus etwas von sich preisgibt und die auch eine Persönlichkeit dazu haben und nicht nur einen Themenkomplex, der irgendwo beschrieben ist, sondern jetzt auch sehen, aha, das ist die Haltung, dafür steht dieser Mensch. Und das wird dann schon abgeglichen, zu sagen, ja, damit kann ich umgehen, das ist auch meine Überzeugung, das möchte ich in mein Unternehmen tragen. Oder, und das wird es sicherlich auch geben, das kriege ich dann halt einfach nicht mit, weil die sich nicht bei mir melden, zu sagen, ah, nee, ich habe jetzt unter dem Führungsthema irgendwie eine andere Sichtweise, dann werden sie sicher sagen, nee, dann passe ich nicht dazu. Aber für all die anderen ist das natürlich eine ganz tolle Visitenkarte nochmal, die viel mehr über mich preisgibt als jetzt eine statische Website. Also bin da ganz begeistert von diesem Medium.
Ganz kurz noch ein Hinweis, liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn dich das Thema Verkaufen über LinkedIn, vor allen Dingen auch als Solopreneur interessiert, dann hör dir auf jeden Fall auch unsere Folgen mit Susanne Trautmann und Britta Behrens zu genau den Themen an. Vor kurzem erst hier in der LinkedIn Lounge erschienen, die Shownotes dazu auch in den Links zu den Folgen, so rum, die auch in den Shownotes dazu. Aber Hanna, sehr, sehr
schön. Vielleicht kann ich von den beiden ja was lernen. Was würdest du sagen, was ist der eine Tipp, den du von den beiden bekommen hast, wo ihr sagt, dass...
Nein, also was Susanne Trautmann gemacht hat, was ich eine richtig gute Idee finde, Stichwort Video ist auch, wenn sie bei einer Konferenz, bei einem Event zu Gast ist, dann schnappt sie sich meistens den Speaker frisch von der Bühne, wo er oder sie noch irgendwie voller Adrenalin und voller Power ist und stellt ihm eine Frage. Und das macht sie eben in so einer Mini-Interview für eben 1-2 Minuten, nimmt das mit Video auf und schon hat sie dann auch einen LinkedIn-Beitrag dazu.
Spannend, ja.
Tolle Möglichkeit zum Networking und gleichzeitig zur Content-Generierung.
Super. Und sehr authentisch auch, weil man direkt in der Situation ja mit den entsprechenden Emotionen auch dabei ist.
Ja. Und ergänzend zu Videos, das finde ich auch so schön, dass dein schönster, bester Post bisher ein Video war. Und das vielleicht auch nochmal an alle Hörer. Video bleibt wichtig. Also auch wenn LinkedIn jetzt gerade Videofeed abgeschafft hat, Videos sind ja trotzdem da. Und Videos sind enorm wichtig, damit die Menschen da draußen, die vielleicht überlegen, ob sie mit euch arbeiten, einfach ein Bild von euch bekommen. Und ein Video transportiert nun mal viel mehr Persönlichkeit. Gerade wenn man Trainer ist, wenn man Speaker ist, ist es unerlässlich. Und dementsprechend bitte nutzt das weiter. Es ist wirklich ein tolles, tolles Medium. Und es kostet natürlich am Anfang ein bisschen Überwindung. Man muss sich überlegen, mit was mache ich das? Mache ich das mit vielleicht mit Riverside, also das Tool, mit dem wir gerade hier die Podcasts aufnehmen? Oder mache ich das einfach nur über meine Handykamera? Wie ist es dann mit Captions? Aber da hat man eigentlich relativ schnell für sich eine gute Routine und kann das dann relativ schnell produzieren. Unser Businesspartner Ben Olszewski macht das ganz clever. Der nimmt seine Vortragsfolien und sagt, hey, fast jede Folie ist ein Video. Und vor allem die Folien, ich weiß ja genau, was ich in einem Vortrag, in einem Training erzählen würde. Das heißt, er macht dann Batch-Production. Also wirklich geht dann quasi diese 30 Folien durch und hat dann 30 Videos. Also man kann da wirklich Routinen aufbauen, mit denen man da relativ gut und schnell unterwegs ist. Oder wie Susanne eben wirklich direkt auf Events, wo auch noch ein bisschen mehr Emotionen eingefangen werden.
Wie machst du das, Hanna?
Also auf Events habe ich bisher, deswegen höre ich da ganz gespannt zu, auf Events habe ich bisher noch gar keine Videos gefilmt. Irgendwie bin ich da, glaube ich, zu sehr, auch als Speaker ist man dann zu sehr in seinem Thema und will dann auch gut performen und hat dann vielleicht gar nicht, oder ich zumindest, ich vergesse regelmäßig Events zu dokumentieren. Das heißt, ich komme manchmal nach einem tollen Event heim oder sitze im Zug und gucke auf mein Handy und denke, ich habe nicht mal ein Foto gemacht. Also ich habe gar nichts, was ich verwenden kann. Und das liegt daran, weil ich da einfach so in der Präsenz bin, weil das für mich halt auch dazu gehört, dass wenn ich schon darüber spreche, das halt auch lebe und wirklich dann gut zuhöre und präsent bin in den Gesprächen. Deswegen habe ich da, glaube ich, noch so gut wie gar nichts genutzt. Und ich habe mir eben angewöhnt bei den Videos, dass ich das nicht perfektionieren muss. Also jetzt gerade dieses 1-Million-Views-Video, das habe ich hier im Wohnzimmer aufgenommen. Einfach nur Handy aus der Hosentasche und einfach reingesprochen, ohne drüber nachzudenken, bin ich jetzt geschminkt, sitzt die Frisur, was habe ich an, was sage ich genau, sondern einfach losgesprochen. Und dafür würde ich, bitte?
Kein Mikro, kein Schnickschnack.
Gar nichts. Und dazu, das war für mich auch so ein Lerneffekt am Ende, zu sagen, das muss nicht immer alles Hochglanz sein, das muss nicht immer alles perfekt sein, weil da halten wir uns ja auch häufig ab vom Posten, weil wir denken, na, jetzt heute nicht, jetzt heute sehe ich nicht so gut aus, heute, mir fällt gerade nichts dazu ein, der Hintergrund ist nicht so schön. Wir haben ja sehr viele Ausreden, die uns dann kommen, um jetzt gerade kein Video aufzunehmen. Mhm. So, und ich versuche eher Gründe zu finden, das zu tun und da fallen mir dann auch viele ein, nämlich, dass die Menschen ja, dass wir ja alle Menschen sind und dass das nicht immer alles so perfekt sein muss und dass die Menschen das auch schätzen, wenn das einfach mal aus einer Emotion heraus aufgenommen ist und wenn die merken, das spürt der Mensch wirklich, das, was er da gerade sagt. Und es ist nicht einfach irgendwas Runtergeleiertes oder was Abgelesenes, sondern das ist etwas, das kommt jetzt einfach gerade raus und das will in die Welt und dann darfst du es doch auch einfach tun.
Ach, schön. Ich finde, mit Blick auf die Zeit, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Mhm. Also nicht verlieren in Perfektion, sondern einfach machen. Und wenn man eine gute Botschaft hat, dann wird sie ihren Weg finden. Ob mit Mikro, ob mit perfekt sitzender Frisur oder ohne. Wunderbar.
Ich auch so, ja.
Hanna, vielen, vielen Dank dir. Ich werde die ganze Folge nochmal hören, weil da waren so viele Sachen drin, wo ich sage, okay, das möchte ich als Zitat nochmal rausgreifen und unbedingt auch nochmal auf LinkedIn teilen. Also ich werde da wahrscheinlich eine Beitragsserie zu machen, weil das so viele tolle Sachen waren, die man hier nochmal aufgreifen kann und am besten sich wahrscheinlich irgendwo hinschreibt, um jeden Tag dran zu denken. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch beiden. Danke euch.
Prima, so soll das sein. Und Hanna, auf jeden Fall kommt die Einladung zum nächsten Kaffee und Kuchen mit der Familie. Dann bin ich sehr gespannt auf deine Meinung zu meiner Schwiegermutter und wie ich.
Die Schwiegermutter, die scheint, die hast du jetzt mehrfach erwähnt, Thomas. Ich bin da sehr gespannt, was ich hinter dieser Frau bei mir.
Ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll. Liebe Hanna, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Ciao, ciao.
Liebe Hörer, das war die Folge der LinkedIn Lounge mit Hanna Panidis. Wir haben darüber über respektvolle Kommunikation gesprochen. Wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wenn das so ist, da hast du mehrere Möglichkeiten, uns was Gutes zu tun. Nummer 1, lass uns gerne ein Abo da. Das ist kostenlos und dann verpasst du keine weiteren Folgen, die veröffentlicht werden. Nummer 2, folge natürlich Hanna Panidis hier auf LinkedIn. Hör auf jeden Fall mal in ihrem Podcast den Denkraum rein. Nummer 3, weiß ich mir jetzt, glaube ich. Wenn es dir richtig gut gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple und Spotify da. Und wenn du denkst, ich habe da jemanden in meinem Büro, in meiner Familie, der oder die könnte auch noch ein bisschen mehr über respektvolle Kommunikation lernen, dann möchtest du mir so einen kleinen Hinweis geben. Dann leite doch einfach mal diese Folge weiter. Vielleicht fruchtet es ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.